Kurzgefasst. Gespräche mit Menschen aus Kunst und Kultur. Ein Podcast von und mit der Pianistin und Autorin Anna-Maria Markowina.
Elena, du weißt nicht, was du mir für eine Freude machst, dass du hier bist. Ich freue mich, dich zu sehen und ich freue mich, dass wir dieses Gespräch führen können.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch. Total.
Gut siehst du aus. Das kann man jetzt nicht Danke. So gut transferieren über Podcast, aber ich sag's jetzt einfach mal.
Vielen Dank.
Elena, wie geht's dir?
Unterschiedlich. Ich sag mal so, natürlich hat man viel zu tun dauernd und das beschäftigt einen. Aber grundsätzlich liegt jetzt auf dem Leben so ein Schleier. Also man ist irgendwie wie eingesperrt.
Ja.
Ist nun mal so. Ja.
Was hast du denn heute Morgen gemacht? Wie ist dein Tag angefangen?
Eigentlich wie immer, nämlich ich stehe relativ früh auf, also 5:30 und mache Frühstück von meinem Mann.
Nochmal. Wann stehst du auf?
5:30.
5:30.
Richtig.
Okay, da gehen normale Menschen eigentlich schlafen.
Aber das stimmt. Geschieht manchmal auch bei mir, aber normalerweise mache ich Frühstück für meinen Mann und verabschiede ihn aus dem Haus, weil er ziemlich früh weg muss. Und dabei mache ich Radio an und höre alles, was da läuft. Und sage ich mal so, wenn es mir zu viel wird, schalte ich auf Spotify um, auf
und einfach Podcasts, meine Sammlung. Ja? Genau. Podcast über Kulturschaffende.
Ja, also meine Sammlung einfach, das, was ich brauche. Mhm. Das, was ich brauche, um zurechtzukommen.
Was hast du denn heute Morgen gehört?
War Lasche Kepjanga von Händel. Also ist mein Liebling. Und ich meine, so eine Art Musik relativiert Probleme, finde ich. Also das lässt sich damit leben dann, wenn man das gehört hat. Also es hilft.
Natürlich. Ja. Musik hilft sowieso, nicht wahr?
Ja, auf alle Fälle. Auf alle Fälle.
Aber das mit der Stille und mit dem Schleier. Wir Musiker, wir haben, ja, es ist still geworden.
Ja, finde ich auch.
Was hat sich denn in deinem Tagesablauf verändert?
Also früher, sage ich mal, also es hört sich so an, als ob es wirklich irgendwann war. Also ich meine, es da, ist...
Damals,
als wir jung waren, ja, es ist ganz
doch kein Corona gab.
Genau, das ist eigentlich, als ob eine... Also beim Epochenwechsel vollzogen wurde. Also ich hatte immer meine Tage sehr vollgespickt, viel zu viele Ziele, die ich immer versucht habe, in der, sage ich mal, für mich vernünftigen Reihenfolge zu bewältigen, so dass alles rechtzeitig fertig wird. Weil unsere Kunst, die lässt sich überhaupt nicht konservieren. Also es ist live. Du musst in der richtigen Kondition sein, du musst vorbereitet sein, seelisch, geistig, technisch trainiert, gut drauf und du musst auf die Bühne, du musst das zeigen und dann hast du dieses Erlebnis. Also das heißt, man kann darauf hinarbeiten, aber man kann es nicht im Voraus festmachen und beiseite schieben. Das geht überhaupt nicht. Deswegen mehr oder weniger trotz sehr viel Arbeitsstunden, die da rein gebuttert werden, man merkt sie nicht mal. Also es ist schon eine freudige Erwartung, weil ich muss gestehen, also ich habe keinen besseren Ort in meinem Leben als die Bühne erlebt, weil die bedeutet für mich absolute Freiheit.
Freiheit?
Ja. Mhm. Das war schon immer so, von Kindheit auf hat mich schon immer, angezogen, fasziniert. Ich sage mal, Ich komme eigentlich ursprünglich aus, jetzt ist das Russland, früher war das Sowjetunion zu meinen Zeiten. Und das war ein Land, was durchstrukturiert wurde und wo sehr viele, sage ich mal, Verbote immer aufgestellt wurden und wo Leben sehr klar definiert wurde. Und man durfte sehr vieles nicht. Natürlich macht das gewisse Sachen leichter, wo man ganz genau weiß, wo man hinlaufen soll. Aber mich hat es schon immer genervt, dass man überall irgendwie Anweisungen kriegt, geschubst wird, irgendwie, dass man fremdbestimmt wird. Und Bühne war für mich als Kind eigentlich der einzige Ort, wo keiner mir was in den Rücken mehr sagen konnte, durfte. Ich wusste, für diese Minuten, die ich auf der Bühne verbringe, als Kind, bin ich absolut frei. Und dafür habe ich alles gegeben und sogar geübt.
Und sogar geübt?
Ja.
Elena, jetzt, ich wollte eigentlich was anderes fragen, aber ich bin viel zu neugierig und ich habe die Gelegenheit, dich jetzt endlich ausfragen zu dürfen.
Okay.
Also frage ich querbeet. Sag mal, erzähl mir doch von deiner Kindheit, von deinen Eltern und wie du angefangen hast, deine Instrumente zu spielen.
Ja.
Überhaupt, vielleicht sollten wir erstmal sagen, für mich ist das so selbstverständlich und ich habe dich gar nicht introduced. Sag mir doch bitte, was du machst. Du bist Pianistin und Cellistin.
Richtig.
Auf gleichem internationalen Niveau.
Richtig.
Und unterrichtest auch, habe ich das damit hinreichend beschrieben? Du nimmst
CDs
auf.
Ja.
Also Musikerin.
Ja.
Vollblutmusikerin, im Leben stehend, auf der Bühne stehend.
Richtig, absolut richtig. Gut. Und das ist nicht nur Beruf, sondern Berufung.
Das weiß ich, ja, das ist so, ja. Sag mal, ich habe ja die wichtigsten Dinge genannt. Dein Lebenslauf muss ich jetzt gar nicht in Einzelheiten. Du hast natürlich Preise gewonnen und du hast eine sehr, sehr ausgedehnte und schöne Konzerttätigkeit. Aber mich interessiert der Anfang. Ich muss dich das fragen. Warum hast du angefangen? Wie hast du angefangen? Wann hast du angefangen?
Okay, also ich gehe so ein bisschen sogar zurück. In meiner Familie ist das irgendwie eine merkwürdige Tradition, hat sich keiner so ausgedacht. Das kommt aber immer so, dass die Ehepaare immer denselben Beruf haben. Also ich habe Onkel und Tante, die Architekten sind. Die Cousine ist Designerin.
Ja.
Meine Großeltern waren beide Bergingenieure.
Ja.
Und so weiter zieht sich quasi hin. Die anderen sind dann Ingenieure und Programmisten dann später gewesen. Und meine Eltern waren Musiker. Die waren beide Klavierlehrer.
Sie sind noch Musiker, ne?
Sie sind Musiker, ja klar, doch. Also, wieso spreche ich in der Vergangenheit? Doch, die sind Musiker. Und die waren sehr renommierte, verdiente Lehrer.
Verdiente und, Lehrer Russlands? War das so sehr Sowjetunion, ja?
Genau, das war Sowjetunion, richtig. Und die hatten dort einen sehr guten Namen, sind aber sehr unterschiedlich.
Ich muss erklären, dass es eine Auszeichnung ist. Also nicht jeder, der den Beruf ausübt, ist auch prämiert. Das ist, also ich weiß nicht, womit man das vergleichen kann, aber verdiente Künstler der Sowjetunion bekommt man.
Das ist so was wie ein Orden oder
genau.
So. Ja.
Ja, wir hätten den Bundesverdienst, aber ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann.
Das würde ich nicht, das ist ein bisschen anders.
Anderes System, ja.
Genau, System ist einfach anders.
Aber ich weiß, was das bedeutet.
Aber zumindest waren die sehr anerkannt und sehr geehrt quasi. Und ich muss auch sagen, dass Russland, Sowjetunion, also hat eine sehr, sehr alte, lange Kulturtradition.
Oh ja.
Und ich muss sagen, also ich habe lange nachgedacht, warum Kultur so ein hohes Gut dort ist.
Mhm.
Also besonders in meiner Kindheit, wenn man in die U-Bahn gestiegen ist, okay, außer, sage ich mal, Stunden, wo es total voll ist, haben alle Menschen gelesen. Alle Menschen haben Bücher gelesen. Und also ich meine, es gab Fabrikmitarbeiter, die Abonnement in der Philharmonie 30 Jahre hatten und dreimal die Woche in Konzerten waren. Und die konnten über die Musik reden, genauso gebundenen, sage ich mal, Phrasen und Terminologie wie jeder Kritiker. Also ich meine, so ein geschultes, so gebildetes Publikum mit so viel Verständnis und Herz findet man selten wo.
Und ein Publikum, das U-Bahn fährt, ja.
Klar, natürlich. Also ich meine, da fahren alle U-Bahn.
Genau.
Ob man Professor ist oder Student oder Bettler oder Millionär, also alle fahren eigentlich, heutzutage weniger. Aber damals war das
ist wunderschön.
Ganz normal.
Ich finde die U-Bahn.
Ja, also das ist auch...
Petersburg auch, ne? Ist berühmt.
Ja, Petersburg, mal weniger. Es ist genauso eine Geschichte zwischen Moskau und Sankt Petersburg wie zwischen Köln und Düsseldorf. Ist so ähnlich.
Ich weiß.
Also es ist so eine Konkurrenz ohne Ende.
Gut, wir bleiben bei Moskau.
Ja.
Wir sind auf Moskau-Linie.
Moskau habe ich wirklich von Herzen gern. Also wirklich von Herzen gern. Und ich sag mal so, in ganz Sowjetunion war das weit verbreitet, dass alle Kinder Musikschule besucht haben. Das war auch nicht nebenbei Ausbildung, sondern weniger als 45 Minuten, zweimal die Woche Unterricht gab es da nicht. Und das war ein richtig schönes Niveau. Und das war selbstverständlich, dass jede Familie oder nur fast jede Familie zu Hause ein Klavier hatte.
Und deine Mutter ist Pianistin?
Meine Mutter ist Pianistin, genau. Und mein Vater ist auch Pianistin. Und die sind sehr unterschiedlich. Meine Mutter ist Doktor der Künste, gibt es in Deutschland auch nicht. Also Doktor der Musik quasi. Und ja, also sie war viel mehr auf Leistungsunterricht aus und so Hochbegabten. Mein Vater kann hingegen tatsächlich jedem helfen und jeden voranbringen. Und er hatte alle schwierige Fälle, weil er sich auch rumgesprochen hat, dass er helfen kann. Also er ist ein unglaublicher Diplomat.
Wow. Und natürlich wundert es jetzt niemanden mehr, was es dir geworden ist.
Das erklärt einiges. Das wurde mir quasi in die Wiege gelegt. Und auch, sage ich mal, wenn man in Russland Kind mehr oder weniger also beschäftigen müsste, man hat dann Schallplatten aufgelegt. Da waren wunderbaren Schallplatten mit Märchen, mit musikalischen Märchen. Und man ist damit aufgewachsen, man hat all die Lieder gesungen, man hat dazu gemalt. Also die Kindheit war damit fantastisch, fantastisch ausgestattet, genau. Und alle Kinder wollten Klavier oder Geige spielen. Das waren die zwei Instrumente, wirklich zwei Könige. Und um an die Musikschule zu kommen, musste man tatsächlich dann auch eine Prüfung bestehen.
Ich stelle mir gerade so einen Sechsjährigen vor, der sagt, nee, ich will aber Fagott lernen, das Fagott ist größer. Das war eher die Seltenheit, ja.
Naja, eben, eh weniger. Überhaupt mit Blasinstrumenten hat man, glaube ich, überhaupt später begonnen.
Natürlich, das war ein Scherz, ja.
Ja, aber ich sag mal so, das war eine Tragödie für die Familie, wenn das Kind nicht begabt genug geschätzt wurde für Klavier zum Beispiel.
Wie wird man denn als begabt geschätzt? Man muss eine Aufnahmeprüfung machen,
richtig? Man muss auch eine Aufnahmeprüfung machen, genau. Man muss so einen Ping-Pong-Ball dann mit dem Jonglieren mehr oder weniger so ganz gut fangen. Und
Ping-Pong-Ball.
Genau, also Tischtennisball. Und man muss was vorsingen. Ein Lied. Man muss auch was nachsingen. Man muss auch, das ist so ein bisschen die Aufnahmeprüfung der Hochschule. Man muss sagen, wie viele Töne man hört und sind die hoch, tief, wie viele naheliegend, weit auseinander. Also man prüft tatsächlich auf Herz und Nieren, weil Andrang ist gigantisch. Ich muss auch sagen, die Ausbildung war in Russland immer, in der Sowjetunion immer kostenfrei. Die Musikschulen haben aber Geld gekostet. Und alle Instrumente auch unterschiedlich. Und besonders viel Geld hat Klavierunterricht gekostet. Und trotzdem war Andrang gigantisch.
Aha.
Und Klavierlehrer konnten sich wirklich dann Schüler aussuchen. Lange Rede, kurzer Sinn. So ein Instrument wie Violoncello war, sage ich mal, exotisch.
Exotisch.
Und nicht so besonders beliebt. Und Menschen haben, gewisse Cellisten anerkannt und gemocht, aber eigentlich so Masseninstrument war das auf keinen Fall.
Ja.
Und da wurden meine Eltern überredet, dass ich als Musterkind, als Kind von zwei Klavierlehrern, die alle kennen, Cello lernen soll. Meine Mama hat eingewilligt mit Remark, okay, Cello quietscht nicht so schlimm wie die Geige.
Ja, kann es auch.
Ja, sicher doch. Und sie meinte, Klavierunterricht wird sie eh bei mir haben, dann lernt das, will sie oder nicht. Mehr oder weniger war das die Einstellung. Das Lustige ist, ich war von Cello dermaßen begeistert. Ich habe, also das ist so Standard sozusagen, die erste Stunde, man hat mir erklärt, wie man Cello aus der Hülle nimmt, wie man das
hält. Wie alt
warst du da? Ich war 4,5. Und ich war relativ winzig.
Und das Cello?
Und Cello war ziemlich groß. Also heutzutage weiß ich, es gibt sowas wie Sechzehntelinstrument oder Achtelinstrument. Und ich hatte so ein größeres abgekriegt, hat mich aber nicht eine Sekunde gestört. Also ich weiß noch, dass meine Beinchen irgendwie 5 Stunden so gebaumelt haben. Also ich habe dann nicht bis zum Boden geschafft. War aber egal. Hat mir gefallen. Und ich habe es irgendwie nach Hause geschleppt. Ich wollte es auch selber schleppen. Und ich habe sofort meine Familie angesammelt, die ich hinsetzen lassen. Und ich habe offene Seiten dann gezupft, weil mit dem Bogen konnte ich natürlich noch nicht umgehen. Ich habe Konzert gegeben. Die mussten alle zuhören. So eine lustige Geschichte, so sage ich mal. Also ich habe sehr gierig gelernt. Ich wollte es unbedingt. Das gefiel mir total. Ich wollte alles, was ich irgendwo so geschaut habe oder gehört habe. Und ich habe mir relativ früh selber so das Vibrieren beigebracht.
Okay.
Und es schien mir, dass es so fantastisch klingt und so weiter. Und ich habe einen Ton lange gespielt. Irgendwann mal kam mein Vater vorbei und hat mir so 10 Cent dann und Schuss geworfen.
Ein Rubel?
Das war das Zeichen, dass ich aufhören soll.
Beim Klavier sagt man, links ist die Bremse.
Ja.
Stimmt natürlich nicht. Sehr süß.
Und irgendwie lief das auch so, dass ich Klavier bei Mama hatte und nicht bei Mutter. Und ich musste an die Schule zu ihr gehen und sie auch sitzen. Das war so ein bisschen problematisch. Nun musste ich durch. Und meine Mutter ist, wie gesagt, sie ist eine Leistungslehrerin gewesen, schon immer. Und besonders, weil ich Tochter war, hat sie besonders viel verlangt. Das hat mir aber sehr gut gefallen.
Du, ich habe sie nur einmal kennengelernt und hatte das Gefühl, ich muss sofort üben gehen. Also, so, aber ich dachte, ich sollte jetzt auch lieber üben gehen.
Naja, lustigerweise ist es so, die Kollegen haben auch manchmal sie gebeten, also ihre Kinder quasi aufzunehmen und mit denen zu üben, damit, sage ich mal, die zu Hause weniger Probleme haben. Manchmal haben sie aber gesagt, ja, wenn ich ihnen mein Kind gebe, dann wird es ein Pianist daraus. Das möchte ich nicht unbedingt. Das war mehr oder weniger, für Mama gibt es gar keine Auswahl. Also gab es damals gar nicht. Also man musste das tatsächlich dann können und machen und das Maximum rausgeben. Und gerade für mich hat das sehr gut gepasst. Das hat mich auf keinen Fall gestresst. Im Gegenteil, ich war eigentlich froh drum.
Ja.
Das hat mir gefallen.
Und die anderen wussten nicht, wie sie damit umgehen sollen, dass dir auch noch alles leicht fiel.
Naja, nee, also es ist auch so ein bisschen unterschiedlich. Meine Mutter war zu mir besonders streng, weil ich die Tochter war. Und für ihre Schüler gibt es keine nettere und warmherzige Lehrerin, die wie ein guter Arzt immer auch bei Schwierigkeiten hilft und hindurchbringt, aber eben guckt, dass das Ergebnis unbedingt eintrifft und alle freuen sich dran.
Also ich darf ja hier verraten, das muss ich ja gar nicht länger erklären, du hast, ich glaube, zur Aufnahmeprüfung Balakirev Islamai gespielt.
Genau, richtig,
das ich, so habe ich dich kennengelernt und dachte, nein, das darf jetzt nicht wahr sein. Das gehört, also es gehört immer noch, zählt es zu den schwierigsten Stücken der Klavierliteratur. Ja.
Ich habe es gelernt mit 13, das war Mamas Werk. Ja, doch, ja, ja.
Mit 13?
Mit 13.
Islamai.
Ja, genau. Und das war mein Hit, das habe ich gemocht, weil die Geschwindigkeit mochte ich sehr gerne. Also ich war, sage ich mal so, als Kind motorisch begabt und alles, was schnell war und mit viel Tamtam lief, hat schon mal meine Aufmerksamkeit erregt.
Du liebe Güte, und ich soll hier jetzt das Gespräch weiterführen.
Eigentlich nee, nein, um Gottes Willen.
Nein, nein, das ist so beeindruckend. Sag mal, Wahnsinn.
Ja, um Gottes Willen.
Nein, nein, es ist wirklich beeindruckend. Ich meine das. Ich meine das so, das regt mich gerade furchtbar zum Nachdenken an. Sag mal, wie viel hast du denn geübt als Kind? So sagen wir mal als Achtjährige oder als Zehnjährige.
Also richtig viel. Erstmal möchte ich ganz kurz noch einmal auf meine Schule zurückkommen, weil meine erste Schule war ganz toll, wirklich ganz
Welche
toll.
Welche Schule war das?
Das war eine Schule der Künste, hieß sie. Und alle Kinder haben so ein Profil erwählt. Die waren entweder Musiker oder Tänzer oder Maler.
Ja.
Wir hatten flächendeckend auch Schachspielunterricht.
Ja.
Und das war auch, dass alle diese künstlerischen Fächer, also man hatte so, sozusagen eine Hauptader, aber alles andere war auch mit integriert. Also das heißt, die Musiker haben auch getanzt und gemalt, die Maler hatten Musikunterricht und so weiter. Und wir waren alle in einer Klasse. Und also diese Fächer, die waren einfach drin. Ja, nun, irgendwo war so Schwerpunkt, aber ansonsten haben wir von allem was abbekommen. Und wir hatten auch eine fantastische Möglichkeit, mit Orchester zu spielen als Solisten, wenn wir uns qualifiziert hatten. Und ich hatte das Glück, das schon mit 9 Jahren zu erfahren. Und da war ich dermaßen glücklich. Ich denke, man konnte mich von der Bühne überhaupt nicht mehr runterbekommen.
Mit neun,
was genau.
Was hast du gespielt?
Ich habe gespielt von Goldhammann, ein Cellokonzert Nummer 4. Ersten Satz. Dafür gab es sicherlich irgendwo Orchesterstimmen und so weiter, nur nicht in Russland.
Mhm.
Und mein Vater hat das dann für Orchester dann zerlegt und Partitur geschrieben.
Wow.
Und ich weiß noch, dass das, damals war das mit Kopieren überhaupt nicht so wie heute, also es musste per Hand kopiert werden, dass man genügend Stimmen hatte.
Ja.
Und ich habe eben fasziniert geguckt, wie gut die Schrift ist von dieser Kopiererin, weil das waren wirklich wie gedruckte Noten.
Wow. Naja, im Mittelalter hat man sich alles gemacht und dann kam Gutenberg. Sag mal, und du hast sehr viel geübt, aber Klavier und Cello jeden Tag?
Ja, Klavier und Cello jeden Tag, genau. Und Das war so festgelegt, dass ich so gegen... Erstens muss ich sagen, am Samstag haben russische Kinder Schule gehabt. Das war ganz normal, also 6 Tage die Woche Schule. Und so gegen 1-2 als Erstklässlerin kam ich nach Hause. Ich durfte so eine Stunde spielen etwa. Dann kam die Oma und meinte, ich muss essen und mich an die Sachen ranmachen. Dann bis 9 Uhr abends habe ich dann schnell Hausaufgaben gemacht und dann geübt. Das war normal, das war nichts Besonderes.
Ja, nee, das ist wirklich nichts Besonderes. Elena, das ist der Wahnsinn. Ich bin völlig geflasht. Und sonntags?
Sonntags, also das war kein besonderer Tag in dem Sinne, außer dass man keine Schule hatte und durfte mal länger schlafen.
Und dann hast du auch bis 9 Uhr abends geübt?
Nein, so war das nicht festgelegt, aber ich musste Mutter vormachen, was ich geschafft habe in der Woche.
Das würde ich mich nicht trauen.
Ja, also russische Mama ist schon, sag ich mal, ein General.
Ja. Okay, und dann bist du auf dieser Schule geblieben, bis wann?
Ich bin da eben geblieben bis 13. Und mit 13, ich sage mal so, hat auch so mit so 9, 10 war das sehr klar, dass ich nicht nur mit musizieren werde, sondern dass es tatsächlich möglich ist, dass es mein Beruf wird. Also ich bin da wirklich bei Musik aufgegangen. Man sagt heutzutage, man sollte das für Kind nicht zu früh entscheiden, aber ich meine, für Musik ist es gerade wichtig, weil das ist wie Leistungssport. Und je früher man das weiß, da sollte man diese Möglichkeit nutzen, weil ansonsten zahlt man das mit viel mehr Stunden viel später. Das ist dann ungünstig. Wenn man es früh genug kann, soll man es tun. Und meine Mutter hat eben ausprobiert und mir, sage ich mal, nacheinander richtig schwere Stücke gegeben. Also ich habe mit elf Toccata von Prokofiev gespielt. Und hat mir auch richtig Spaß gemacht. Also das Einzige, ich habe die, sage ich mal, ziemlich mit Schwierigkeiten in den Kopf bekommen, auswendig bekommen, bis ich diese mathematische Reihenfolge verstanden habe. Aber prinzipiell hat das so einen Spaß gemacht und ich durfte krachen.
Auch die Kratzen und
Ja.
Und deine Hände waren groß genug?
Also Hände auf jeden Fall und auf jeden Fall trainiert, weil wir hatten Tonleiterprüfung jedes halbe Jahr. Das war auch normal. Haben alle gemusst.
Das ist normal.
Ja.
Normal.
Also man hat Kindern, sage ich mal, eine sehr solide Basis gegeben. Natürlich hat es...
Sie sagt solide.
Naja, man konnte es nachher.
Man konnte es eben.
Genau, und das war eigentlich sehr praktisch. Und dadurch, dass alle das gemusst haben, keiner hat es in Frage gestellt. Und das war gar nicht so eine Frage, dass ich meine Kindheit quasi bei Überei verbringe und nicht raus kann. So war das nicht. Also ab und zu dürfte ich auch was spielen. Das hat besondere Freude gemacht.
Hattest du denn einen Freundeskreis später so als Teenager? Wie war das denn als Teenager eigentlich?
Naja, als Teenager, das war gerade relativ schwierige Zeit bei mir, weil mit 13, also habe ich Aufnahmeprüfung bestanden in beste Schule des Landes, eben Zentralmusikschule beim Moskauer Konservatorium. Und dann hat Kindheit auf einen Schlag aufgehört, weil da waren ausschließlich Profis, weil in der Schule davor war das eigentlich Freude und Kunst machen und musizieren. Genau, in dieser Schule war das schon Konkurrenzkampf unter Kindern wie unter Erwachsenen. Also darauf war ich auch nicht vorbereitet. Ich weiß noch, dass diese Aufnahmeprüfung die allerschlimmste Prüfung bisher zumindest in meinem Leben war.
Was hast du denn gespielt, wenn ich fragen
will? Muss ich jetzt noch... Also Islamai auf alle Fälle. Weil das stand in der Liste, die haben es gefragt, weil Aufnahmeprüfung war 10 Minuten insgesamt und es waren 925 Kandidaten. Und die haben, ich glaube, 5 genommen. Aus 900.
Wahnsinn.
Also es war schon wirklich hart. Das war mehrere Prüfungen, mehrere Tage hat die Prüfung gedauert. Und man musste genauso, sage ich mal, glänzend Musiktheorie bestehen. Und die war wirklich grausig. Die war richtig grausig.
Sag mal, was war ein vierstimmiges Diktat, oder?
Zweistimmiges Diktat und man musste so alles Mögliche mit Intervallen und Tritonusauflösungen machen. Septakkorde waren auch dabei und man musste ziemlich gut hören. Also dadurch, dass ich absolut höre, Hat mich nicht weiter gestört, ich habe es einfach ausgerechnet. Aber an sich war das eine blutige Prüfung und ich muss gestehen, nachdem ich auf dieser Schule war, habe ich nie auf gar keiner Hochschule weiter einen Schlag für Musiktheorie tun müssen.
Das glaube ich.
Weil das war schon fertig. Das hatten wir schon alles gehabt. Das war
aber
nicht
die anderen 980, die mussten dann schon noch was machen. Ja?
Naja, also es war nicht selten, dass Kinder da wirklich sehr weit waren und absolut gehört haben. Also das war Konkurrent über Ebenbürtigen. Und auf meiner ersten Schule war ich sozusagen ein kleiner Star. Und auf dieser Schule müsste ich kämpfen. Und außerdem, also eben diese Konkurrenz nicht von Freude und Musizieren, sondern wirklich von einem Kampf wie unter Erwachsenen, die war ich überhaupt nicht gewohnt. Und die ist mir sehr auf Gemüt geschlagen, muss ich sagen, ja.
Und was hat das mit dir gemacht? Wie hast du dich dadurch entwickelt?
Naja, erstmal sage ich mal, ich wurde ziemlich unsicher, weil ich mir nicht mehr so strahlend sicher war in meiner Zukunft und überhaupt in meinen Fähigkeiten habe ich gezweifelt. Ich habe sogar Magengeschwür mir angezweifelt mit 14. Und es gab ein paar Lehrer, besonders Theorielehrer, vor denen hatte ich richtig Angst. Mhm. Und das waren so ein bisschen angsteinflößende Gestalten, die aus Moskauer Konservatorium zu uns kamen. Die waren schon die Götter, die runterkommen zu uns. Und wenn die unterrichtet haben, musste man sofort brav antworten und keine blöde Witze reißen. Und ich war ziemlich, sag ich mal, entspanntes Kind. Und wenn er gesagt hat, macht so und so, und zwar sofort, ich fragte, warum.
Ganz böse Frage.
Naja, das war nicht gern gesehen.
Der Rebell, Wahnsinn. Sag mal, was war denn dein Hauptfach? War das Klavier oder war das Cello?
Beides.
Du hattest zwei Hauptfächer.
Die haben tatsächlich beides erlaubt. Und das führte schon damals zu Verwirrung, weil die Pianisten haben gesagt, die geht zu uns. Und die Cellisten haben gesagt, nee, die geht zu uns. Ja. Und dann haben sich zwei Abteilungen gefetzt. Aha. Und dann musste ich alles doppelt machen sowieso. Und ab der 6. Klasse habe ich Externat erlaubt bekommen. Damit eben ich ausreichend üben kann. Und das hieß aber überhaupt nicht, dass ich Schulbefreiung hatte. Also ich hatte keine Anwesenheitspflicht mehr. Aber ich musste im Gegenteil gerade alle Fächer vor allen Lehrern dann quasi ablegen. Also ich hatte in jedem Schulfach Prüfung.
Ja.
So, und
die hast du alleine gelernt? Oder hattest du einen?
Nö, ich habe alleine gelernt.
Was war das? Mathe, Chemie, Bio?
Mathe, Chemie, genau. Also ich hatte Lieblingsfächer, nicht Vetter. Mathe und Chemie eigentlich. Die habe ich wirklich geliebt. Ich war absoluter Idiot in Erdkunde. Also ich habe es einfach auswendig gelernt in der Hoffnung, dass man mich in Ruhe lässt. Und dadurch, dass ich eine gekappte Linkshänderin bin, ich bin orientierungslos. Also ich habe wirklich so eine Schwäche. Und also so
war groß.
Ja, also Geometrie war nicht meine Stärke auch. Ja, also abstrakt denken und formen, das ist auch immer noch nicht meins. Das ist echt schwierig.
Ja.
Ja, aber lustiger. Schwer
zu glauben, dass dir irgendwas schwerfällt, muss ich ehrlich sagen.
Nee, doch schon. Sehr voll.
Ich glaube das nicht. Nee, red du mal weiter. Ich glaube das nicht.
Heutzutage, wenn ich Auto fahre, brauche ich 3 Navis. Und 2 Navis müssen sich einig sein. Dann weiß ich wohin. Weil das ist wirklich so.
Einer einfach ein Skeptisch, das ist normal. Das
ist, okay,
du brauchst
gut.
Keine Hilfe. Aber
also ich lebe.
Im Navi auch nicht immer.
Ich lebe in Köln seit. 21 Jahren bereits. Und wenn ich irgendwo, sage ich mal, so einen falschen U-Bahn-Ausgang erwische und den Dom nicht sehe, kann ich mich leider nicht mehr orientieren und ich muss nach dem Weg fragen.
Ja, meine Schwäche. Ganz ehrlich, mich beruhigt das ein bisschen.
Es gibt noch einige noch. Aber die ist wirklich sehr ausgeprägt und ich meine.
Ich finde die so liebenswert. Keine Ahnung.
Nur zumindest, ich beruhige mich damit, dass es keine asoziale Schwäche ist, aber manche Menschen denken, ich nehme die auf den Arm. Weil wenn ich nach rechts gemusst hätte, muss ich unbedingt nach links erstmal gehen. Und die fragen mich, wieso dann so rum.
Und du hast diese Zentralschule, die hast du fertig gemacht und dann hast du die normale Aufnahmeprüfung gemacht ans Moskauer Konservatorium, ja?
Nee, lief ein bisschen anders. Nämlich, es hat auch mit russischer Mentalität was zu tun. Meine Mama, die auch mich begleitet hat, wenn ich Cello gespielt habe, hat irgendwann mal Schwierigkeiten bekommen mit meiner Cello-Lehrerin. Und dann habe ich an die Konkurrenzschule gewechselt, weil es gibt in Moskau noch eine zweite, die heißt Gnesine. Genau, Gnesine Schule, genau. Und die habe ich dann auch absolviert. Und die war, würde ich sagen, sehr viel toleranter. Also ich meine, nachdem ich in Zentralmusikschule bei Konservatorium überlebt habe und, sage ich mal, nicht verrückt geworden bin, weil nach all diesen Krankheiten irgendwann mal haben die aufgehört. Und dann ist man irgendwann mal resistent, ist nun mal so. Mhm. Außerdem kam dazu, dass, dass man, sage ich mal, ohne Verbindungen ins Ausland wenig Informationen hatte über naja, Wettbewerbe zum Beispiel oder so, das war gar nicht so einfach. Genauso, das war wahnsinnig schwierig, an irgendein gutes Instrument zu kommen. Ich habe immer so relativ schlechte Cello gespielt, die ich halt so kriegen konnte. Und es gab natürlich wie staatliche Collection, aber um da rein sich vorzustellen, musste man halt jemanden kennen. Also es ist immer Vitamin B, das ist irgendwie auch irgendwo normal. Und das war damals mein kleiner Traum, dass ich irgendwann mal ein richtig, richtig altes italienisches Cello auch für eine Minute in die Hand bekomme. Weil das war genauso unwahrscheinlich, wie auf den Mond zu fliegen.
Darf ich es verraten oder wollen wir das noch aufsparen, wie das dann ging mit dem Cello?
Du kannst verraten.
Ja, wir fragen das gleich. Also wir behalten jetzt den Traum im Auge und ja, hören uns die Geschichte weiter an.
Also das war erstmal ein Traum. Zweiter Traum war eben gerade dadurch, dass man so viel von anderen Ländern gehört hat und so weiter. Ich habe dir auf der Karte angeguckt, wo das alles ist, aber ich konnte mir überhaupt nichts drunter vorstellen. Und deswegen habe ich geträumt, dass ich irgendwann mal mit Menschen kommunizieren kann, das heißt irgendwelche Sprachen kann oder Sprache kann. Und viel Reise und Spiele. Das war wirklich so ein Lebenstraum. Mhm. Das, was ich mir als was Ideales vorgestellt habe. Mhm. Also ich meine, komischerweise sowas wie Familie kam da gar nicht vor. Also ich wollte eigentlich mein Leben mit Musik verbringen. Das hat mich so mit Glück erfüllt, dass ich mir nichts weiteres gewünscht habe. Das Einzige, ich hatte eben als so Teenager wirklich meine Zweifel, ob ich gut genug bin. Weil erstens Konkurrenz war stark, zweitens hat man nicht immer so Lob gekriegt, zweitens, wenn man eins drauf bekommen hat für irgendwas, wenn man einen Fehler bei Tonleiter gemacht hat, hat man sowas von eins drauf gekriegt, dass man noch 10 Jahre Schluck auf hatte.
Also die Montessori-Methode sozusagen. Wir reden drüber, ob der Fehler wirklich nötig war.
Ja. Also man kam sich so ein bisschen als Versager vor, oder? Das war meine Überreaktion. Liebe Güte. Naja, aber dann eben zum Glück wurde meine Mutter mit meiner Cello-Lehrerin irgendwo nicht einig und ich habe die Schule gewechselt. Und das war eine Konkurrenzschule, aber die war ganz anderes vom Geist. Die war wieder mal sehr elitär, aber eher frei und eher milde. Eben
zwischenmenschlich. Dann gelesen war ja eine große Pädagogin.
Genau, richtig. Und alle Schwestern, genau.
Ja. Und sie hat unglaublich schöne Musik für Kinder geschrieben.
Ja, genau. Ja, ganz recht. Und irgendwie an dieser Schule herrschten ganz andere Traditionen. Und diese Schule habe ich auch absolviert und obwohl ich da nicht sehr lange war, trotzdem habe ich mich da sehr heimisch gefühlt und sehr wohl. Und in dieser Schule, waren sehr viele Kinder von Moskauer Elite und die haben gleich davon gesprochen, dass sie im Ausland studieren würden. Und bei mir, so sage ich mal, sobald das Ende der Schule nahte, wurde ich mehr oder weniger vor die Wahl gestellt, welches Instrument studiere ich denn? Weil in Russland ist das nun mal nicht erlaubt. Man darf keine 2 Instrumente studieren. Das durfte irgendwann mal Rostropowitsch natürlich, aber ist schon Jahre her, also Jahrzehnte her.
Was hat er denn gemacht, außer Cello spielen?
Er spielte Klavier. Okay. Studierte Klavier und studierte auch Dirigieren noch. Und komponieren, glaube ich, auch.
Dirigieren verstehe ich, ja.
Ja, und Klavier, er hat seine Frau begleitet. Er war ganz versierter Pianist.
Siehst du?
Ja, doch.
Das wusste ich nicht. Ich kenne ihn nur als Cellisten.
nee, also er war schon, also nicht nur, natürlich, er war grandioser Cellist, aber er war durchaus guter Pianist und hat seine Frau, Opernsängerin, perfekt begleitet. Also die waren ein festes Duo. Und ich habe dann ihre Memoiren gelesen, wie sie sich dann, sage ich mal, geärgert hat, wo er noch Text gelernt hat, wo sie schon irgendwie auf die Bühne wollte. Es hat ihn aber nicht weiter gestört. Naja, und wie gesagt, im Moskauer Konservatorium wurde es mir untersagt. Und ja, deshalb, ja, kam für mich schon die Frage, kann man denn das doch irgendwo machen? Und mir hat ein sehr glücklicher Zufall geholfen. Nämlich, also in Russland, wenn man ein schönes Konzert sich anhören kann, man geht hin, man fährt hin, man schleicht sich rein, irgendwie man geht rein. Und da kam nach Moskau eine berühmte Cellistin, die Trippelkonzert gespielt hat mit zwei anderen, die, sage ich mal, die, genau, Beethoven-Trippelkonzert haben die gespielt. Und ist es irgendwie auch eine Tradition, wenn man glücklich ist nach dem Konzert, sagt man dem Künstler Danke, ohne ihn zu kennen. Also erstmal kommt man ins Konzert mit Blumen, das ist auch normal. Zweitens, man geht danach und man besucht hinter der Bühne den Künstler und sagt vielen Dank, ohne ihn zu wissen, ohne von ihm etwas zu erwarten, ohne Autogramm irgendwie zu bekommen oder sonst irgendwie, einfach so. Das ist so Höflichkeit. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe auch relativ lange gewartet. Und man sah mir an, dass ich noch jung bin. Und sie hat mich dann angesprochen, was spiele ich denn, was mache ich denn? Ich weiß nicht, was sie für Blödsinn erzählt habe, aber es gefiel ihr irgendwie. Und sie meinte, die ist noch einen Abend da, ich solle dann bitte am nächsten Abend zu ihr nach Hause kommen, mit meinem Cello und was vorspielen. So, zufällig hatte sie eine Professur in Detmold. Ich wusste überhaupt nicht, was ist denn Detmold und wo liegt das? Weil also das in Deutschland eine Stadt namens Berlin ist, wusste ich ja, Hamburg auch, Detmold nicht.
Kommt gleich nach Berlin. Kennt man. Jeder kennt Detmold.
Ja, nun, ich habe sie besucht und plötzlich eben, ich dachte, ich spiele was vor, was ich so fertig habe. Aber sie hat immer weiter gefragt, spiel mal das, spiel mal das. Und sie war auch so inspirierend. Also sie war so anders. Sie war so eine Grande Dame. Ich habe noch nie so einen Menschen aus der Nähe gesehen. Und plötzlich war sie so nett zu mir. Und dann irgendwann mal sagte sie, möchtest du denn in Deutschland studieren? Du musst aber Deutsch lernen. Ich habe mir überlegt und meinte, darf ich dann da auch Klavier studieren? Weil hier darf ich das nämlich nicht und das ist schwierig.
Sie meint, weißt du, und wer das war? Wer
war diese? Ja, Grunde? Das war Karine Georgien. Die Karine Georgien, die große Cellistin und großartiger Mensch auch. Also,
ich
und
weiß nicht, große Pädagogin. Ich habe sie sehr bewundert.
Ja, zu meinem Glück sind wir immer noch im Kontakt und ich schätze mich sehr glücklich, dass ich zu ihr kam und sie hat mir tatsächlich die Hand gereicht. Irgendwann mal kam auf Faxgerät von meinen Eltern so eine Einladung aus der Hochschule und ich wurde eingeladen zur Aufnahmeprüfung und ich habe so Crashkurs, so 3 Monate Deutsch gelernt, was dazu geführt hat, dass ich in kurzen Sätzen eigentlich ziemlich alles so rudimentär sagen konnte, aber die Flut, die zurückkam, die konnte ich nicht entziffern. Und das Erste, also ich war aber sehr stolz auf mich, weil irgendwie so, wie so ein Lehrbuch ausschaut, so heute ist das Wasser warm, Punkt. Anna und Martha baden, Punkt. Das konnte ich. So, es hilft zwar nicht weiter bei einer Unterhaltung, aber ich fühlte mich wohl mit meinen Deutschkenntnissen. Und dann bei Grenzkontrolle habe ich irgendwie Danke und Bitte verwechselt. Ich habe es falsch rum gesagt. Und ich dachte, oh, oh. Da kam meine erste Zweifel, ob ich jetzt gleich klarkomme. Ja, hat aber dazu geführt, dass ich tatsächlich Aufnahmeprüfung gemacht habe in Detmold. Und in Detmold gab es einen Klavierprofessor, der sich auch meiner angenommen hat.
Herr
Professor Ogorski, genau. Und da habe ich dann Moskau gegen Detmold getauscht.
Ja, macht man ja.
Und für eine Weile war das eigentlich ganz gut, obwohl ich nicht ganz kapiert habe, dass die Stadt aus zwei Straßen bestand, ist sowieso kleine Stadt.
Sie besteht eigentlich aus der Musikhochschule, wenn wir ganz ehrlich
ja.
sind.
Ja, also alle Straßen kommen an die Musikhochschule, innerhalb genau. von 10 Minuten kommen wir halt hin. Natürlich. Also will man oder nicht.
Aber es ist eine großartige Musikhochschule mit einem wunderbaren Park,
ja.
mit schönen Übemöglichkeiten.
Genau.
Die Stadt lebt von der Musik.
Genau, richtig.
Ich habe auch studiert.
Ja, und das war meine Heimat für die nächsten dann 3 Jahre. Mhm. Wo ich glaube ich, also ich habe ziemlich viel kennengelernt. Das war für mich eine kolossale Umstellung, weil Deutschland ist nun mal ein absolut anderes Land als Russland. Und das war nicht nur die Sprache, sondern auch Denkweise. Also man musste ziemlich viel umstellen. Also es gab natürlich sehr viele kuriose Geschichten, aber sehr viele, sage ich mal so, die ich im Nachhinein als lehrreich betrachten würde, die mich so ein bisschen auf den Boden gebracht haben. Und eben gerade, wo ich anfing, haben meine Professoren so viel Neues von mir verlangt, dass ich das Gefühl bekam, ich kann nichts. Ich kann ja gar nichts. Ich muss wirklich alles neu lernen. Nun, also Gott sei Dank hatte ich, sage ich mal, in Detmold Zeit gehabt, sage ich mal, zu mir zu kommen, mich zu finden. Danach habe ich nach Köln gewechselt und ich bin auch nach Köln umgezogen. Und Köln ist jetzt meine Wahlheimat. Ja.
Du hast geheiratet.
Ich habe geheiratet, genau.
Und du hast ein tolles Cello.
Ja, ich habe ein fantastisches Cello.
Und reist und spielst, das heißt, es funktioniert alles.
Ja, also mein Traum ist nicht nur in Erfüllung gegangen, sogar ein bisschen mehr daraus geworden, prinzipiell. Also wenn man die Anfänge betrachtet, was für Möglichkeiten ich tatsächlich hatte und was mir Leben doch geboten hat, das ist ein Riesensprung und wirklich Glücksfall, würde ich sagen.
Oh, wie schön. Erzähl mal von deinem Cello.
Mein Cello, ich habe jetzt ein Neuling, also ich muss auch sagen, erstmal stand die Frage, wo ich Diplom spielen musste, dass mein eigenes Cello, sage ich mal, sehr bescheiden ist und für Diplom nicht ausreichend. Ich habe dann versucht, Sponsoren zu finden oder eine Leihmöglichkeit. Und irgendwann mal bin ich in der Schweiz gelandet, bei Magini Stiftung. Und da, ja, also ich durfte ziemlich viel ausprobieren. Und irgendwann mal bekam ich tatsächlich, also mein Traum ging damals in Erfüllung, ein altes italienisches Cello von Grancino. Mhm. Das war von 1692.
Was?
Es war wirklich unglaublich. Das Cello war krumm und schief, sehr klein. Also die...
Ich habe es gehört, es hat toll geklungen.
Das war sehr schön, ja genau. Ja. Nun, ich sage mal so, das Cello war sehr wetterfühlig. Das war eine sehr, sage ich mal, launische Dame, dieses Cello. Und einmal, also es hat mir eigentlich regelmäßig Ärger auf Reisen bereitet, weil wenn man im nächsten Wetter irgendwie das rausgeholt hat, wusste man nicht, was jetzt passiert. Und damals spielte ich auch noch recht viel Kammermusikwettbewerbe und das war auch für meine Partner so ein bisschen nervenaufreibend und immer, sage ich mal, nie so lustig am Flughafen, weil jede Fluggesellschaft versucht hat, doch noch etwas bisschen mehr so Geld abzuknüpfen und so weiter. Und eines Tages habe ich das dann getauscht gegen etwas Gesünderes, Französisches. Und mittlerweile habe ich aber wirklich meinen Liebling gefunden und ich habe jetzt ein französisches Cello. Mhm. Ich muss sagen, das ist auch absichtlich bevorzuge, französische Cello, weil die so eben sonoren, dunklen Klang haben, das viel mehr, viel besser sprechen kann, finde ich. Und wenn man so empfindet, was nicht näselt, das ist aus meiner Sicht wirklich perfekt, weil es lässt auch dramatische Sachen spielen und es lässt auch jede Liebesgeschichte erzählen. Es muss nicht nur so Honigtenor sein, es darf etwas dunkler sein.
Ja, aber trotzdem kommt es darauf an, wie man es spielt. Ne? Und da hat das Cello seine Herrin gefunden.
Ja, ich denke, Cello wollte zu mir, ja.
Ja, ich glaube auch. Sag mal, wie sieht denn im Moment dein Alltag aus? Es finden ja keine Konzerte statt.
Ja.
Das ist für uns Musiker alle ganz schrecklich und wir leiden alle zusammen darunter. Wie geht's dir? Wie sieht dein Tag aus? Übst du?
Ja, ich übe. Nun, ich sage mal so, also man brütet als Künstler immer Programme aus. Mhm. Also man hat natürlich fertige Programme oder Repertoire. Mhm. Nun, momentan finden keine Termine statt. Mhm. Ne? Und das Einzige, was möglich ist, also natürlich übt man auch für die Studenten, um vormachen zu können, vorspielen zu können. Aber
du unterrichtest an der UdK in Berlin.
Ja, ich unterrichte an der UdK in Berlin, genau.
Klavier, muss man dazu sagen.
Ja, dort unterrichte ich Klavier, richtig. Ist es auch so, die Programme, die kommen zu mir nach und nach. Ich habe auch das Gefühl, nicht so, dass ich die Musik aussuche, sondern die Musik meldet sich bei mir so ein bisschen. Und es finden sich immer passende Puzzleteile, bis es irgendwann mal fertig ist. Und dann muss man wirklich das nutzen und das lernen und aufnehmen. Und momentan bin ich auch dran und ich denke, nächstes Programm wird was Französisches.
Oh, da freue ich mich drauf. Und was hat sich in deinem Alltag geändert, wenn du jetzt keine Termine hast? Was ist anders?
Also es ist diese nicht endende Spannung, die total bedrückend ist, die man versucht irgendwie mit normalen Vorgängen, die natürlich sind, so ein bisschen wegzudrängen. Aber die ist die ganze Zeit da und ich will es nicht Unsicherheit geben, weil in unserem Geschäft gibt es keine Sicherheit.
Ja.
Aber man kann zumindest planen, hoffen. Und wenn man gut gespielt hat, man wird sehr wahrscheinlich wieder eingeladen.
Ja.
Und man hat diesen Kontakt zu Menschen. Und momentan ist das gekappt.
Ja.
Und das finde ich auch irgendwie total gekünstelt und historisch auch falsch. Weil immer, wenn schwierige Zeiten sind, war nicht nur Musik, einfach Kultur. Einfach Kultur eben so sag ich mal, so eine Ausweichmöglichkeit, wo Menschen trotzdem frei sein konnten, sich begegnen konnten. Und wie soll ich sagen, die Musik, die veredelt Geist und Seele. Und wenn die nicht da ist, man kann doch nicht ernsthaft sich vornehmen, davon zu leben, dass man tägliche, ich weiß nicht, Einkäufe erledigt und so Kleinkram macht. Das kann nicht sein. Es ist viel zu schade um das Leben, weil die Zeit läuft vorbei. Wenn es auch halbes Jahr ist oder Jahr ist, so vergangen ist, dann ist dieses Jahr verloren, für immer.
Aber bei dir ist es nicht verloren. Du arbeitest, du bist kreativ.
Ich hoffe, es ist. Ich habe mich so ein bisschen angepasst, weil hat man ja keine Wahl im Moment. Und ich lebe natürlich mit der Hoffnung, dass es irgendwann mal, hoffentlich bald, sich in irgendeiner Form normalisiert und machen lässt. Weil, also das brauchen nicht nur die Künstler, das brauchen die Menschen genauso, die sind hungrig nach Musik. Die sind hungrig nach eben dieses Erlebnis und das kann man mit Internet nicht ersetzen.
Wollte ich gerade sagen, was ist mit CDs? Die ersetzen das nicht wahr?
Nö, es ist auch komplett was anderes, ob man sich eine CD oder ein Konzert anhört.
Ja,
das ist genauso wie, wenn man live dabei ist und Künstler erlebt und diese Schwingungen einfach, sage ich mal, empfängt und so geladen ist. Oder man hört eine ziemlich sterile Aufnahme im Radio. Die mag ganz toll sein, das ist aber eher so eine intellektuelle Unterhaltung.
Also es ist, hast du schön gesagt, ja, eine intellektuelle Unterhaltung. Ich verstehe genau, was du meinst. Ich glaube, jeder versteht das. Das ist sehr gut ausgedrückt.
Ist auch ein bisschen anderes, ein Konzert zu spielen vor Menschen. Ist ganz egal, ob das viele sind oder nicht viele, ist egal.
Mhm.
Oder vor einem Mikrofon.
Mhm. Was macht dich denn zurzeit wirklich glücklich?
Naja, also wenn man es schafft, sage ich mal, sich in die Materie, in Musik zu vertiefen, das macht glücklich. Das macht wirklich glücklich, weil, ich sage mal so, die Musik existiert unabhängig von allen Künstlern. Wir dürfen irgendwie Teil dran haben. Wir sind Mediums, die das quasi transferieren und weiterbringen. Aber Musik existiert von alleine, ohne uns auch. Und wir sind eben die glücklichen Auserwählten, die daraus schöpfen dürfen am meisten. Und wenn man eben diesen Zugang hat, dann macht das einen sehr glücklich. Weil es ist auch, wie soll ich sagen, es ist schon fast spirituell, ich meine es nicht so, aber auf gewisse Art und Weise so, wenn man Noten einfach liest, einfach sich anguckt, zu einem Kundigen sprechen die schon. Aber wenn man beginnt, das zu spielen, in dem Moment wird das tatsächlich lebendig. Man unterhält sich mit demjenigen, der das erschaffen hat. Wirklich sehr direkt. Man spricht mit Bach und Mozart, wenn du willst. Ohne dass, also es soll nicht irgendwie schräg verstanden werden, aber eine gewisse Informationsaustausch, also einen gewissen Austausch hat man wirklich. Ist es tatsächlich so, dass man was von dieser Musik bekommt? Man bekommt mehr oder man wird geführt, was das ist. Es ist nicht so, dass man rumprobiert, was klingt denn besser? Das zwar auch, aber das ist sekundär. Und also man kommuniziert mit einer Quelle, wenn man möchte. Und das macht wirklich glücklich. Und das ist der Sinn der Sache. Irgendwo habe ich, ich glaube, ich habe das gesagt bekommen. Ich glaube nicht, dass ich das gelesen habe. Aber wenn man einen Menschen fragt, warum er das macht, etwas, was er halt immer in seinem Leben dann tut, egal wie lange man diese Frage stellt, man hat immer weiter dann gefragt, warum? Warum denn das? Und das warum? Und warum das? Mhm. Es kommt immer Glück und Liebe dabei, weil man das liebt und weil das einen glücklich macht. Immer.
Ein sehr schönes Schlusswort. Elena, ich brenne darauf, dich wieder zu hören. Bis dahin höre ich deine CDs.
Dankeschön.
Und gute Besprechungen bekommen, hervorragende Besprechungen bekommen. Sie werden im Radio gespielt. Also wir sind alle glücklich und dankbar, dass wir wenigstens deine Aufnahmen haben im Moment und müssen uns gedulden.
Und vielen lieben Dank auch für das Gespräch, weil ich habe mir einiges von der Seele reden dürfen.
Ich danke dir.
Danke dir auch.
Bis bald. Ciao.